Wir haben vorhin gesungen in dem Lied, jeden Morgen staune ich neu, was sein Wort enthält. Mal ganz ehrlich, wer hat das heute Morgen erlebt? Ein paar. Ja, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir oft Lieder singen oder auch Texte oder auch Dinge bewegen in unserem Leben, die schön wären, wenn wir die auch umsetzen könnten. Und das Wort Gottes ist so reich und so wunderbar. Bevor wir zur Predigt kommen, wir sind ja in der Apostelgeschichte mittlerweile Kapitel 13 angelangt und wir werden heute den Text aus Apostelgeschichte 13 betrachten, Vers 4. Ihr könnt das gerne, die eine Bibel dabei haben oder ihr Handy oder Tablet, schon mal aufschlagen. Wir werden die Verse 4 bis 13 heute betrachten, aber bevor wir das tun, wollte ich ganz gerne noch ein paar Ansagen machen. Also ihr könnt schon mal blättern oder euer Handy aktivieren. Ich habe noch ein paar Ansagen zu machen. Einmal möchte ich gerne ein Foto euch zeigen. Das ist ein guter Freund von mir. Er heißt Guido Missberger. Er war über 40 Jahre in der Sucht unterwegs. Und Jesus hat ihn befreit und ein neues Leben geschenkt, was für viele ein Wunder ist, die ihn jetzt näher kennen und seine Geschichte näher kennen. Aber Gott hat ihm so aufs Herz gelegt, einen Dienst zu tun in der Stadt Hannover. Und der ist mittlerweile schon ziemlich bekannt geworden. Und ich habe ein paar Einladungen hinten ausliegen, wen das mal interessiert. Der macht so einen sozialen Rundgang. Das heißt, er geht durch sein altes Leben eigentlich, was auch viel mit Hannover zu tun hatte, der Drogenszene. Und erzählt seine eigene Geschichte an diesen Orten in der Stadt Hannover, also am Bahnhof hauptsächlich. Und das ist sehr zu empfehlen. Ich kann das wirklich euch nur ans Herz legen, das mal mitzumachen. Da kann man sich anmelden, da ist ein QR-Code, da ist aber auch eine Handynummer drauf. Da könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen und so 10 bis 15 Leute nimmt er da mit und geht so für 2 Stunden durch die Innenstadt, durch die Drogenszene. Er geht nicht direkt rein in das Herz sozusagen, das ist für ihn ja auch nicht ein angenehmer Ort. Aber er erzählt euch seine Geschichte und das Schöne ist eigentlich, dass er durch diesen Dienst, also es ist ganz lustig, also wir sind schon 8 Jahre, 9 Jahre jetzt mittlerweile sehr eng befreundet und er ist ein ganz lieber Freund für mich geworden und Bruder. Er sagt, das ist so kurios, was Gott alles tut und wie er Geschichte schreibt. Er führt heute so Anwärter für LKA, Landeskriminalamt und Polizisten durch die Stadt, wo er früher kriminell unterwegs war, erzählt er ihnen jetzt so aus seinem alten Leben und was Jesus in seinem Leben getan hat. Er sagt, das ist so surreal, so unwirklich für ihn, dass er das tun darf. Und ihr könnt gerne für ihn beten. Er hat auch sehr gesundheitliche Probleme momentan, aber ihr könnt gerne für ihn beten. Aber wer da mal Interesse hat, macht das mal. Das ist wirklich, also er hat wirklich etwas zu erzählen und er macht wirklich Jesus groß. Das wollte ich euch mal so mitgeben. Ein zweites ist, wir haben Anfang März geplant. Was haben wir Anfang März geplant? Wer weiß das eigentlich? Also wahrscheinlich die Mitarbeiter, so ein Teil wenigstens. Es wird eine Woche der Begegnung stattfinden, Anfang März, vom 1. bis 8. März. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde das wissen natürlich, dass das stattfindet. Und da kommt eine Gruppe von Bibelschülern aus Brake mit 2 Lehrern zu uns. Und die werden mit uns die Woche gestalten. Und die Woche wird unter dem Motto stehen, Begegnung oder Woche der Begegnung, Gemeinschaft mit Gott und Menschen erleben. Das ist der Plan. Aber die Bibelschüler, die kommen jetzt nicht hierher und sagen, wir reißen hier alles, sondern die wollen das mit uns gemeinsam tun. Deswegen erleben. Ja, wir wollen das gemeinschaftlich erleben. Und da sind wir jetzt in der Planung. Warum ich euch das sage, ist einmal, alle Planung ist wichtig und gut, aber Gebet ist noch besser. Dass wir für diese Woche beten, das sind nicht mehr, wie viel, 6 Wochen? Ja, dann kommen hier 14 Leute angerauscht und machen eine ganze Woche Programm mit uns. Und ich hoffe, dass wir irgendwie da auch mit Herz dabei sind und mitmachen. Und das kann eine sehr bereichernde Woche sein für uns beide, also für die Schüler wie auch für uns. Wir können viel lernen voneinander, aber wir können auch gemeinschaftlich etwas tun, etwas bewegen. Und da sind wir jetzt in der Planung, da könnt ihr für beten, dass diese Woche wirklich so gestaltet wird, dass jeder etwas mitnehmen kann aus dieser Woche. Ja, da wird auch ein Jugendgottesdienst sein, wo die Bibelschüler den gestalten, am Freitag zum Beispiel, das werden Einsätze sein, Besuchsdienst wird sein, es werden verschiedene, unsere normalen Abläufe, die wir haben, werden Sie gestalten mit. Aber ich glaube, das ist nicht so gut, keine so gute Idee, jetzt zu sagen, ah, jetzt haben wir mal eine Woche frei. Sie können alles übernehmen und wir können uns zurücklehnen. Das ist, glaube ich, nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist eigentlich, dass wir gemeinschaftlich unterwegs sind, dass wir lernen voneinander, dass auch die jungen Leute sich ausprobieren können natürlich. Ja, Bibelschule wird man ja sehr viel mit Theorie oft bewegt man da, und hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, das auch mal auszuprobieren. Aber das will jetzt nicht heißen, dass wir hier so ein Testobjekt sind, sondern das ist, denke ich, etwas, was uns alle bewegen sollte. Also wollen wir dafür beten? Ja? Und auch Ideen mit reinbringen. Also aktiv werden, überlegen, wie können wir diese Woche gestalten, ja, so dass sie auch wirklich etwas ist zur Ehre Gottes. Und ein drittes ist auch ein Herzensanliegen von mir. Ich habe das mit den Ältesten kurz abgesprochen. Ich plane im Mai wieder eine Israel-Reise. Ihr wisst ja, dass ich versuche, in den letzten Jahren war es etwas schwierig, aber in den letzten 7, 8 Jahren war ich sehr häufig in Israel, immer mit kleinen Gruppen, habe die mitgenommen. Und diesmal habe ich den Plan, ehemalige Drogenabhängige mitzunehmen. Das ist sehr spannend. Also das sind wirklich, also die Insider hier, wenn ich jetzt Namen nennen würde, die würden sagen, oh, das wird eine Herausforderung. Die sind mit Jesus unterwegs natürlich und sind clean und leben jetzt ein drogenfreies Leben mit Jesus, sind teilweise im neuen Land angedockt. Und ich rede ja auch mit den Jungs sehr häufig auch über Israel, und die haben natürlich alle das auch auf dem Herzen, mal nach Israel zu kommen. Ist für sie natürlich schwierig, weil sie kein Geld haben. Und ich habe vor 2 Jahren schon mal ein Spendenkonto, also so ein eigenes Konto eröffnet, wo ich Geld sammle, praktisch für diese Jungs. Wir werden 7 sein insgesamt. Davon sind 4 eigentlich mehr oder weniger mittellos. Das heißt, die können das gar nicht wuppen. Die werden einen kleinen Teil versuchen zu sparen, aber von dem wenigen, was sie haben. Und wenn das Gott euch aufs Herz legt, das zu unterstützen, dann wäre ich sehr dankbar, dann könnt ihr mich ansprechen. So wollte ich das eigentlich gerne formulieren. Also wenn das Gott wirklich auf dem Herzen liegt, auch diese Jungs zu unterstützen, dass die, auch der Guido zum Beispiel, den werde ich mitnehmen, der sagt, du brauchst nur ein Ticket für den Hinflug buchen. Hat er zu mir gesagt. Wenn ich nicht zurückkomme, ist kein Problem. Beerdige mich auf dem Ölberg. Dann bin ich schneller dabei, wenn Jesus kommt. Ich sage, nee, Guido, komm. Wir wollen beide hin und wieder zurückkommen. Ja? Also, die haben wirklich ein Herz und eine Liebe auch für das Volk Israel, und wenn es der ein oder andere aufs Herz gelegt bekommt, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich bin für jeden Euro dankbar, den ihr mitgeben können für diese Reise. Ich weiß nicht, schlagen wir die Brücke zu unserem Text. Ich weiß nicht, ob uns wirklich bewusst ist, wenn wir, als wir das Kapitel 13 begonnen haben, dass da etwas ganz Gewaltiges stattgefunden hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder so bewusst wahrgenommen hat. Wir haben ja gesagt, dass die Apostelgeschichte ein Buch der Übergänge ist. Da werden die ersten 30 Jahre der Gemeindegeschichte, wie die Gemeinde entstanden ist, beschrieben. Ja? Und man kann das Buch sehr gut einteilen. Ich will euch noch mal ein bisschen mit hineinnehmen in diese Abläufe, in diesen Übergang jetzt von Jerusalem, von dem Petrus, von dem Volk der Juden, Richtung, der Wechsel Richtung den Heiden zu Paulus und Antiochia. Denn das ist eine Stadt und eine Gemeinde gewesen, die so ein Zentral, ja, so ein Headquarter, sagt man in Englisch, also so eine Hauptzentrale geworden ist für die Mission, für die Weltmission. Was da in dieser Gemeinde geschehen ist und wie sie entstanden ist und was daraus entstanden ist, ist gewaltig. Warum? Weil die, wir heute hier sitzen, haben sozusagen den Nutzen davon bekommen. Ja? Das Evangelium ging um die Welt, die damalige Welt. Ab Kapitel 13 beginnt das. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das verstehen, was da genau passiert ist. Und wie es entstanden ist. Und deswegen möchte ich mit euch nochmal kurz zurückblättern in Kapitel 11, um euch da noch mal ein bisschen mit hineinzunehmen, was genau und wie diese Gemeinde entstanden ist und wie Gott da Geschichte schreibt. Das kann man manchmal schnell überlesen oder man konzentriert sich vielleicht auf Dinge, die gar nicht so entscheidend sind. Aber wir erinnern uns, in Kapitel 11, Vers 19 wird gesagt, die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die wegen Stephanus erhoben hatte, also da waren noch die Steinigung und die Verfolgung sozusagen im Mittelpunkt, zogen sie weiter nach Phönizien, Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als zu Juden. Aber es gab auch Leute, die zu den Griechen sprachen, zu Heiden. Das lesen wir dann in den nächsten Versen. Und da heißt es in Vers 21, da ist ja der Startschuss von Antiochia sozusagen, die ungefähr 400 Kilometer nördlich, wir werden gleich nochmal eine Karte sehen, 400 Meter nördlich von Jerusalem liegt, also außerhalb der Grenzen von Israel. Und dann heißt es da, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Das ist jetzt Kapitel 11, für die, die jetzt mitlesen, Vers 21 gewesen. Also da hat Gott etwas ganz Besonderes gemacht. Und wisst ihr, was man schnell übersieht in diesem Text ist, das waren namenlose Verkündiger. Da steht kein Name. Da steht nur, und die gingen, einige aber gingen zu den Männern aus Zypern und Kyrene und erzählten das Evangelium. Namenlose. Werden nicht mit Namen genannt. Wir wissen nicht, wer die waren. Aber die haben das Wort Gottes den Heiden gebracht und daraus ist etwas ganz Großes entstanden. Warum ich das sage, ist, dass wir manchmal das Gefühl haben, ach, ich bin so eine kleine Nummer in dem großen Werk Gottes. Was kann ich schon bewegen? Das ist kein guter Gedanke. Weil die haben vielleicht gar nicht gewusst, was da passiert. Die haben nur ein paar Gläubige gesehen, die da, oder Menschen gesehen, die da zum Glauben kamen. Die haben das ganze große Bild gar nicht gesehen. Aber Gott hat diese Männer und Frauen gebraucht, um das Evangelium den Heiden zu bringen. Und daraus ist eine Gemeinde entstanden, die ein, zwei Jahre später zu einer Hauptzentrale des Missions, der Weltmission wurde. Das ist gewaltig. Und wir wissen nicht, wenn wir uns in das Leben eines Einzelnen investieren oder einem Menschen das Evangelium weitergeben, was daraus werden kann. Das wissen wir gar nicht. Das kann gewaltig sein. Und das soll uns Mut machen. Wisst ihr, wenn ihr mal die Geschichte von Billy Graham lest, wie er die Bekehrungsgeschichte von ihm, wisst ihr, was da passiert ist? Die waren jung, das waren zwei Männer. Der eine wurde dann der Organisator für ihn, der hat die ganzen Missionseinsätze geplant und er, Billy Graham, waren zusammen unterwegs und sind an einer Veranstaltung vorbeigegangen und da wurde das Evangelium verkündigt. Aber der Raum war so voll, dass sie gesagt haben, komm, lass uns weiterziehen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ein Ordner, der am Ausgang stand, hat die beiden Jungs gesehen. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Was denkt ihr wohl? Der gesagt, hey Jungs, kommt rein. Ich finde Platz für euch. Billy Graham. Hat der Ordner gewusst, wen er da gerade anquatscht? Mit 17 war der, die waren glaube ich 17, 18 so. Hat er nicht gewusst. Aber er hat gesagt, kommt rein. Die haben das Evangelium an diesem Abend gehört und sich beide bekehrt. Boah, das ist gewaltig, oder? Ich bin so froh, dass dieser Ordner diese beiden Jungs gesehen hat und gesagt hat, komm, kommt rein, ich mach Platz. Und sie haben sich beide bekehrt. Und Billy Graham war in den 70ern, 60er, 70er, 80er Jahren, also einer der größten Evangelisten der damaligen Zeit. Millionen von Menschen sind zum Glauben gekommen durch ihn. Nur weil ein Ordner gesagt hat, komm rein. Der Ordner, wissen wir nicht seinen Namen. Und er hat wahrscheinlich auch gar nicht gewusst, was da passiert. Ist das nicht gewaltig? Ich finde das gewaltig. Und so sehen wir hier die Anfänge dieser Gemeinde in Kapitel 11. Und die Gemeinde in Jerusalem will die Lage abchecken. Oh oh, Probleme sind vor der Tür. Wir in Jerusalem, wir sind Gottes Volk. Und jetzt werden Heiden gläubig, wir kennen die Problematik, die zieht sich wie so ein roter Faden, und das wird bei Paulus auch nicht anders, wie so ein roter Faden, so was machen sie, sie schicken Barnabas, der soll die Lage checken. Ihr könnt euch an meine Predigt, glaube ich, erinnern, ne? Hoffe ich. Ich sehe ein paar Gesichter nicken, die anderen haben sie alles vergessen, dann waren sie nicht besonders gut. Nein, Spaß. Aber sie schicken Barnabas, weil Barnabas war einer, der ermutigt, der das Positive gesehen hat. Vielleicht könnt ihr euch jetzt erinnern. Und dann heißt es in Vers 23, und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich. Habt ihr euch jemals gefragt, wie man die Gnade Gottes sehen kann? Wie kann man die sehen? Im veränderten Leben. Das waren ganz junge Christen, die waren nicht gleich 100% heilig. Die sind gerade zum Glauben gekommen. Die haben noch so viel Dreck am Stecken gehabt. Was hat er gesehen? Er hat die Gnade Gottes gesehen in ihrem Leben, nicht den Dreck. Und dann ermutigt er sie und sagt, bleib dran, ermahnt sie, um mit festem Herzen beim Herrn zu bleiben. Das war Barnabas. Und ich habe euch gesagt, wir brauchen solche Barnabasse in unserer Gemeinde und Barnabasserinnen. Ich weiß nicht, wie man das in weiblicher Form. Barney? Nein. Ich muss jetzt vorsichtig sein, Barnabas sitzt hier. Sorry. Ja, also er sah die Gnade Gottes und freute sich. Oh Mann, das ist so genial. Er zerstört das nicht, er sagt, ihr gehört nicht zu unserem Volk, ihr seht nicht so aus wie ich, ihr seid noch nicht so heilig wie ich. So, er sieht die Gnade und er freut sich darüber. Und so entstand die Gemeinde. Ja, und auf dem Weg, wo er da war in Antiochia, hat er auch gleich Ausschau gehalten nach Saulus, ja, der in Tarsus war. Der war jahrelang untergetaucht. Und den hat er wieder ausgegraben, denn Gott wollte auch etwas mit ihm bewirken. Ja, und er holt ihn nach Antiochia und sie verbringen ein Jahr, das lesen wir in Vers 26 am Ende, sie verbringen ein Jahr, Saulus und Barnabas verbringen ein Jahr in Antiochia. Das ist wichtig, behaltet das im Hinterkopf, weil wir werden ja gleich unseren Text nochmal sehen, was dann passiert. Und dann finden wir Kapitel 12, wo Herodes Hand anlegt nochmal in Jerusalem. Das ist wieder zurück von Antiochia, zurück nach Jerusalem. Wir sehen hier, das habt ihr alles schon gelesen, Kapitel 12, wie Herodes versucht, das zu zerstören. Petrus wird befreit und am Ende findet dieses Kapitel, findet dann Herodes sein Ende. Er wird geschlagen von einem Engel und stirbt. Er hat versucht, das Werk des Herrn zu zerstören und hat sich selbst zu Gott gemacht. Und das ist ganz gefährlich. Das hatte zur Folge, dass er an dem Tag starb. Er hat versucht, das Evangelium und das Werk Gottes zu zerstören. Aber wir lesen, und deswegen sage ich das, in Vers 24 folgendes. Da heißt es in Kapitel 12, Vers 24, das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Ist das nicht genial? Da ist der König, der versucht, alles zu zerstören, findet sein Ende. Und dann heißt es am Ende dieses Kapitels, wo er stirbt, aber das Wort Gottes stirbt nicht. Es geht weiter. Egal, was auch Menschen versuchen, das Evangelium und die Botschaft der Bibel und das Kreuz zu zerstören, Gott schreibt seine Geschichte weiter. Und sie vermehrt sich. Und dann heißt es in Vers 25, und wir kommen jetzt langsam zu unserem Text. Ich habe heute ein bisschen mehr Zeit, weil kein Abendmahl ist. Also ich hoffe, ihr haltet durch. Ja? Und das Wort Gottes breitete sich aus. Und dann Vers 25, und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, also sie waren in Jerusalem auch, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet, wir erinnern uns, die Gemeinde in Antiochia hat gesagt, hey, da gibt es nur Hungersnot, wir geben das, was wir können, geben wir mit nach Jerusalem. Und sie haben Barnabas und auch Saulus dort nach Jerusalem geschickt, um diese Hilfsgüter zu überbringen. Und dann heißt es am Ende, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Das ist wichtig, der spielt nochmal eine entscheidende Rolle, auch in unserem Text heute, aber ich werde nicht alles sagen, weil ich will den Prediger, die nach mir kommen, nicht alles wegnehmen. Aber er spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle noch, zwischen Barnabas und Paulus später. Und das führt uns zu Kapitel 13. Und da ist jetzt eigentlich der Wendepunkt. Ja, also Barnabas und Saulus sind wieder in Antiochia, wo sie ein Jahr unterrichtet haben. Und dann haben wir von letztes Mal von Alex gehört, in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer, unter anderem Barnabas, Simeon, der Niger und so weiter. Und sie beten. Und aus diesem Gebet entsteht etwas ganz Gewaltiges. Was uns sagen will, ist, dass Beten eine sehr gute Sache ist. Ja? Beten ist nicht etwas, was wir nur so hinten dran hängen in unserem Leben, sondern es sollte einen wesentlichen Bestandteil haben unseres Lebens. Ja? Und wo immer Christen anfangen zu beten, da passiert etwas. Und so sehen wir das hier auch. Und sie haben das untermalt mit Fasten. Und dann heißt es in Vers 2, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, wie immer das geschehen mag. Ja? Die hatten ja noch nicht das Wort Gottes, so wie wir heute. Sie mussten auf jeden Fall irgendwie gespürt haben, dass Gott etwas hier tut und dass er etwas bewegen will und dass er dazu Männer gebraucht, die er beruft. Und dann heißt es weiter, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Was ist hier wichtig in dieser Aussage? Gott beruft. Ganz entscheidend. Die haben nicht gesagt, oh komm, Barnabas, Saulus, tolle Typen. Charismisch, ja, die haben Charisma, die sind geschult, die sind schon weiter als wir sind ja eine junge Gemeinde und so weiter und so weiter. Aber der Barnabas, der gefällt mir, das ist ein lieber Kerl. Den nehmen wir mal. Warum ist das so wichtig, dass Gott beruft? Es ist nicht nur wichtig für den Dienst, den die beiden dann tun, das ist auch wichtig. Aber es ist wichtig, dass Gott sozusagen Menschen beruft, weil wenn er sie ruft, rüstet er sie aus, gebraucht sie für das, was er vorhat. Berufen wir Menschen in irgendwelche Dienste, egal ob es Stühlerücken ist, Bücher verteilen ist oder. Es muss nicht gleich ein Missionar sein. Dann schießen wir uns selber ins Knie. Ich sag's mal ganz drastisch. Ja, das ist egal, welchen Dienst wir tun in der Gemeinde. Es ist Gott, der ruft und beruft und auch beauftragt und auch befähigt. Das ist ganz wichtig. Und das hat nichts mit der Aufgabe an sich zu tun, sondern es ist die Tatsache, dass Gott Gemeinde baut. Wir haben darüber gesprochen. Jesus baut Gemeinde, nicht wir. Wenn wir bauen, bauen wir umsonst. Wenn der Herr das Haus nicht baut, bauen wir umsonst. Psalm 133. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bei all den Aufgaben, die in der Gemeinde existieren, nie das aus den Augen verlieren. Weil das kann zu großem Chaos und zu großen Problemen führen. Und deswegen ist es so wichtig, der Heilige Geist sagt hier, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und dann haben sie nochmal gefastet. Und ich glaube, im ersten Teil waren es eher die Leitung der Gemeinde. Im zweiten Teil ist es die ganze Gemeinde, die nochmal fastet. Denn sie legen dann die Hände auf und das heißt immer, sie machen sich eins mit dem, was gerade passiert ist. Sie wollen, dass diese beiden, und überlegt mal, wenn ich in der Gemeinde gewesen wäre, was hätte ich wohl gedacht? Was hättet ihr gedacht? Die will ich lieber behalten. Mann, die sind so wichtig in unserem Gottesdienst, in unserer Leitung. Wir sind noch eine junge Gemeinde, wir sind vielleicht 1,5, 2 Jahre alt. Babys im Glauben und diesen Giganten. Und jetzt nimmt Gott die uns weg. Finde ich nicht fair. Kein Wort davon. Wisst ihr, manchmal stehen wir in der Gefahr, dass wir im Wege stehen Gott, weil wir gerne Leute, wo wir denken, die sind wichtig, die wollen wir gerne behalten, die wollen wir nicht loslassen, die wollen wir nicht ziehen lassen. Aber wenn Gott ruft, dann sollten wir sie besser ziehen lassen. Warum? Weil selbst wenn diese beiden gehen, ist die Erfahrung immer die, dass andere neu hineinwachsen können. Bleiben die Alten immer da, wie soll da was Neues heranwachsen? Versteht ihr, was ich meine? Es hat auch einen ganz heilsamen Effekt, wenn das passiert. Weil Jesus baut Gemeinde und er weiß, wie sie am besten zu bauen ist. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, dass wir da nicht zu vorschnell sind und einfach unsere tollen Ideen verwirklichen wollen und gar nicht Gott fragen, was er denkt. Weil das kann schnell im Chaos enden. Selbst so eine Bibelwoche, wo alle so geistliche Leute kommen. Das kann zum Chaos werden. Wenn wir nicht Jesus mit hineinnehmen in der Planung, wenn wir nicht Jesus fragen, was willst du eigentlich? Was ist dran in unserer Gemeinde? Wo ist die Not? Er weiß sie besser als wir. Und deswegen müssen wir ihn fragen. Wisst ihr, im Jakobus heißt es, gibt es einen ganz wichtigen Vers. Da heißt es, ihr habt nicht, wie geht's weiter? Weil wir nicht bitten. Was für eine Aussage. Gott sagt, hey Leute, ja, ihr habt nicht, weil ich es euch nicht geben will, aber ihr bittet gar nicht drum. Ihr wollt euer eigenes Ding machen. Ja, mach mal. Viel Spaß. Versteht ihr, was ich meine? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn wir bitten, bitten wir noch egoistisch. Geht dann noch weiter, ne? Der Text. Und deswegen ist es so wichtig. Ja, und hier dieser Text, diese ersten drei Verse setzen so den Grundstein für die Weltmission. Gott hat das angefangen und er wird es auch beenden. Mit seinen Leuten, die er beruft und auch befähigt und beauftragt und bevollmächtigt. Das sehen wir heute in unserem Text. Wir sind gleich bei unserem Text, sorry. Aber das war mir wichtig. Wisst ihr, weil wenn wir die Zusammenhänge in der Bibel nicht sehen und nur individuell einen Text nur anschauen, dann sehen wir oft nur ein kleines Stück von dem Gewaltigen, was Gott eigentlich gerade tut. Und das ist schade. Wir haben vorhin gesungen, jeden Morgen staune ich neu, was dein Wort enthält. Das enthält so viel mehr, als wir sehen und wahrnehmen. Und deswegen war es mir heute Morgen wichtig, dass wir nochmal die Zusammenhänge sehen, weil jetzt in Kapitel 13 beginnt die Geschichte von Paulus und die Weltmission. Und dazu habe ich eine kleine Folie vorbereitet, um euch nochmal zu zeigen, die Abläufe. Ich habe übrigens, wen das interessiert, also nicht nur meine Predigt, die habe ich ja immer auch kopiert, ich habe hier einmal so einen Ablauf über das Leben des Paulus. Erste Missionsreise, zweite Missionsreise, dritte Mission, Gefangenschaft und Tod mit den Schriftstellen in Orten. Nochmal so, dass ihr mal einen Überblick habt. Und das zweite ist eine Zeittafel über die Apostelgeschichte. Die von Himmelfahrt bis hin zur Paulus nach Rom in Kapitel 28 endet. Ja, einfach nur die Jahre. Wir befinden uns gerade in Antiochia ungefähr 12, 13 Jahre, nachdem Jesus die Erde verlassen hat. Also es sind schon 12, 13 Jahre vergangen. Gemeindegeschichte mit all den Herausforderungen, mit all den Schwierigkeiten. Und die hören ja nicht auf. Bis heute nicht. Oder? Ich habe noch keine Gemeinde getroffen, wo ich sage, hier läuft alles wie geschmiert. Also die Herausforderungen sind nach wie vor. Und ich möchte euch mal in diese erste Missionsreise, nur mal einen kurzen Überblick, damit ihr mal wisst, wo wir uns gerade befinden. Ja, so viel zur Technik. Also ich soll hier auf den Pfeil drücken. Aber der Fall, der geht nicht. So viel zu Hightech. Ich bin ja kein Freund von Bildern, aber... jetzt geht's weiter. Hier, vielleicht brauche ich Samu hier. Der hat einen goldenen Finger oder so. So einen grünen Daumen oder keine Ahnung, was man da sagt. Also wir befinden uns jetzt gerade dort. Hier, da ist Antiochia. Ne? Das ist früher Syrien noch gewesen. Gehört heute, die Stadt gibt es heute noch, die ist in der Türkei heute mittlerweile. Ja, also die Grenzen haben sich da verschoben. Und hier ganz unten irgendwo ist Jerusalem, also das ist eine ganz schöne Ecke weg. Ja, und jetzt mal gucken. Ah, tatsächlich, ja. Und wir lesen ja, dass sie nach Seleucia ziehen, Paulus und Barnabas, das ist der Text auch, den wir heute noch lesen werden. Und ich zeige euch mal, wie die Reise verlief, die erste Missionsreise. Ja, sie gehen nach Zypern, nicht zum Urlaub machen, auch schön. Zu missionieren. Salamis, ne, das ist auch in unserem Text. Übrigens, Barnabas kam daher, ja, der ist gebürtiger Zyper gewesen, Zyperianer. Und Paphos, das ist heute auch das, was wir heute als Text haben. Ja. Das findet da an diesem Ort statt. Und dann ging die Reise weiter nach Perge. Ja, sie segeln. Antiochia, das ist das zweite Antiochia, das darf man nicht durcheinander bringen. Ne? Also, das ist in Galatien. Ich gehe mal einfach schnell durch, ihr braucht das jetzt nicht alles sehen. Nur, dass ihr mal so ein Gefühl dafür habt, wie die unterwegs waren. Und das waren lange Strecken teilweise. Ja? Heute setzt du dich im Flieger und kannst um die halbe Welt oder die ganze Welt fliegen an einem Tag. Das war damals nicht so. So, dann geht es wieder zurück. Also Derbe war so der Letzte. Dann ziehen sie wieder zurück, stärken die Brüder, die Geschwister nochmal, die sie dort, Gemeinden, die sie gegründet haben. Und dann kommen sie zurück nach Antiochia Ja, das ist jetzt so eine Zusammenfassung nochmal und das war's. Genug der Bilder. Jetzt habt ihr mal so einen Überblick gehabt in Kurzform, was doch ein bisschen länger dauerte für Paulus und Barnabas. Aber jetzt möchte ich unseren Text lesen und ein paar Gedanken noch mit euch teilen. Ich hoffe, ihr schafft das noch. Kapitel 13, Vers 4 bis 13. Ich lese euch den Text vor. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, hier wird das nochmal betont, ganz wichtig, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Also das ist jetzt Paulus, also Saulus, Barnabas und wer noch? Johannes mit dem Beinamen Markus. Da kommen wir kurz nachher am Ende nochmal drauf zurück. Und da heißt es, als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus. Heißt übrigens Sohn des Jesus, also interessanter Name als falscher Prophet, ne? Und der sich bei den Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einen verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Was für ein tolles! Ich wünsche, wir hätten mehr Menschen um uns herum, die das sagen würden, oder? Leute, die auf der Suche sind, das Wort Gottes zu hören, die finde man sehr selten. Aber hier war so einer in Zypern, ein Statthalter, der auf der Suche nach Wahrheit war. Doch Elimas, das ist sein zweiter Name, der Zauberer, den so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O, du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Soweit unser Text. Ich möchte noch ein paar Gedanken mit euch teilen, die mir aus diesem Text wichtig geworden sind. Und ich versuche immer, wenn ich einen Text lese, versuche ich immer, den Grundgedanken zu formulieren für mich selbst. Weil wenn ich den selber verstehe oder erkenne, kann ich ihn auch vermitteln. Wenn ich selber nicht weiß, worum es in den Text geht, wie soll ich euch dann helfen, da mehr hineinzublicken? Versteht ihr? Also ich versuche immer erstmal den Grundgedanken zu entdecken und das ist die schwierigste Aufgabe in diesem Fall. Und ich habe es jetzt für mich so formuliert, ich weiß nicht, ob ihr damit übereinstimmt. Ich habe gesagt, im Willen Gottes unterwegs zu sein, bedeutet nicht, keine Schwierigkeiten und Probleme zu bekommen, sondern ihnen mit Gottes Vollmacht zu begegnen. Nochmal, im Willen Gottes unterwegs zu sein, das waren die beiden. Es wird hier im Vers 4 nochmal extra betont, ja, diese nun ausgesandt vom Heiligen Geist, also besser kann es ja nicht sein, ja, einen besseren Start kannst du nicht haben, dass Gott sagt, hey Jungs, geht los, ich bin mit euch. Willen Gottes unterwegs zu sein, bedeutet eben nicht, und da möchte ich heute so ein bisschen drüber sprechen, dass wir keine Schwierigkeiten und Probleme bekommen, sondern mit ihnen, also mit den Problemen und mit Gottes Vollmacht ihnen begegnen können, wenn wir es denn tun. Das ist immer die Prämisse. Ja, also das eine ist das Wissen, das andere ist dann Umsetzen. Und ich glaube, das ist für mich zumindest in diesem Text so ein bisschen der Grundgedanke. Sie starten voller Enthusiasmus, denke ich mal, ja, also jetzt nach Zypern, könnte man auch drüber nachdenken, da steht jetzt zum Beispiel nicht, und der Geist Gottes leitete sie nach Zypern. Das steht da gar nicht. Vielleicht war es einfach pragmatisch zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Ja, überlegen wir mal. Ach, Zypern wäre ganz schlecht. Gar nicht so schlecht. Warum? Barnabas hat da gelebt. Der kennt die Leute da. Gehen wir da mal hin. Was ich damit sagen will, ist, dass die Führung Gottes nicht immer nur beinhaltet, glaube ich, dass wir natürlich immer beten und auch darum ringen, Gottes Willen zu erkennen, aber auch manchmal es gut ist, einfach unseren Verstand einzustellen. Wir sollen den nicht abschalten. Ein Christ muss seinen Verstand nicht abschalten. Wir sollen uns nicht darauf verlassen. Wir kennen Sprüche 3, 5 und 6. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Aber ich glaube auch, dass Gott uns einen Verstand gegeben hat. Kann das sein? Ich hoffe. Das wäre schlimm. Ja, wäre Chaos, ohne Verstand hier rumzulaufen. Sondern wir haben auch einen klaren Verstand hoffentlich, und den wir in Einklang bringen mit dem, was Gott tun will und macht. Aber dann können wir auch gehen. Wir können auch Entscheidungen treffen. Die sind manchmal nicht richtig, aber das ist nicht so schlimm. Schlimmer ist es, wenn wir nichts entscheiden und einfach warten und nichts tun. Manchmal heißt es auch einfach gehen. Und ich denke, dass Barnabas und Paulus gesagt schon den Gedanken hatten, ach, dann lass uns mal gehen. Die wussten aber nicht, dass sie diesen Mann treffen werden, richtig? Wir wissen das jetzt. Und wir können jetzt so argumentieren und sagen, na klar, der Mann musste das Wort Gottes hören, richtig? Aber das haben die damals nicht gewusst. Wir wissen es jetzt. Und wisst ihr, es gibt viele Steckstellen in der Bibel und ich möchte euch da Mut machen. Oft in den Einsätzen im neuen Land sage ich das immer zu den Einzelnen, ich habe es auch schon von vorne gesagt. Ich denke manchmal, wir begegnen Menschen, die so kaputt sind, aber wir begegnen eigentlich Menschen überall, die kaputt sind, richtig? Die müssen nicht süchtig sein, weil die sind auch kaputt. Und manchmal fühle ich mich völlig überfordert. Ich gehe in eine Gruppe von Menschen hinein und ich denke, Alter, Mann, was soll ich hier sagen? Oder was hast du jetzt vor? Und wisst ihr, Jesus musste durch Samaria gehen. Warum musste er durch Samaria gehen? Er musste nicht durch Samaria gehen. Warum musste er durch Samaria gehen? Johannes 4. Er musste die Frau treffen. Er hätte auch einen Bogen machen können. Und was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass Gott Menschen vorbereitet. Und dass in diesem Fall, hier sehen wir das beim Statthalter, aber wir sehen das auch bei Jesus, dass er aus der breiten Masse auf den Einzelnen sieht und der ist bereit für das, was Gott ihm sagen möchte. Versteht ihr, was ich meine? Und dass wir dafür beten, Herr, zeige mir in diesem ganzen Chaos, in dem wir uns bewegen, zeig mir, wer ist jemand, der wirklich offen ist auch für dich, der das Evangelium hören muss, weil du ihn vorbereitet hast. Und wir können das manchmal übersehen in der großen breiten Masse. Und ich denke, dass dieser Text uns auch in diese Richtung Mut machen sollte, das zu beten, dass Gott uns lenkt und leitet und dass wir aber auch Schritte gehen. Und was sie immer machen, und das werdet ihr feststellen, jetzt, wir sind ja jetzt in der Weltmission, wir sind jetzt in Richtung Heidenmission, das Evangelium wird jetzt verbreitet außerhalb von Israel, werden immer feststellen, dass Paulus und Barnabas oder Saulus und Barnabas immer zuerst zu den Juden gegangen sind, in die Synagoge. Warum? Warum haben sie das gemacht? Sie waren doch jetzt unterwegs, Heiden zu erreichen. Warum sind sie erst in die Synagoge gegangen? Nun, das war der Ort, wo sich Leute getroffen haben, um sich auszutauschen über geistliche Dinge. Das ist das eine. Was wäre aber gewesen, wenn sie zuerst zu den Heiden gegangen wären? Was hätten die Juden dann wohl gesagt? Was denkt ihr? Hä? Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Ihr wart gerade bei den Heiden. Ey. Ihr habt mit denen gegessen, ihr habt mit denen Gemeinschaft, ihr habt die berührt. Ah. Ja, hier kommt ihr nicht rein. Und wie Paulus das dann ausdrückt in Römer, das war sein Herzensanliegen. Es war auch, er war Jude und hat ein Herz für seine Leute gehabt. Und er drückt das so aus in Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden. Gesundheit. Für jeden, und jetzt differenziert er, zuerst für wen? Für die Juden. Und danach für die Griechen. Und so hat er auch immer seinen Dienst getan. Er ist zuerst, wo immer er hingegangen ist, in die Synagoge gegangen oder zu Juden, die sich getroffen haben am Fluss, wie bei Lydia, und hat ihnen das Evangelium gebracht. Und wenn die es abgelehnt haben, dann hat er gesagt, okay, ich habe es versucht, sorry, aber ich gehe jetzt zu den Heiden. Ihr wollt es nicht hören, die wollen es hören. Dann gehe ich dahin, wo sie es hören wollen. Ja, und so hat er das Verfahren. Es hat aber auch einen ganz praktischen Grund, eben wenn sie zuerst zu den Heiden gegangen wären, hätten die Juden sie gar nicht mehr aufgenommen. Also er hat immer eine Last für sein eigenes Volk gehabt. Und da hat er zuerst das Evangelium verkündigt. Es gibt eine interessante Textstelle in Kapitel 16, da kommen wir noch hin, wo es heißt, dass der Geist Gottes verwehrte, das Evangelium zu verkündigen in der und der Stadt. Das ist gewaltig. Ja? Was nochmal unterstreicht, dass Gott Türen öffnet, aber er schließt auch Türen. Und manchmal rennen wir gegen eine verschlossene Tür und ballern dagegen und versuchen alles, aber Gott hat sie zugemacht. Und dann heißt es weiter, in Kapitel 16, 6 könnt ihr das lesen, ja, und dann kommt der Ruf aus Mazedonien, kommt herüber, helft. Und dann gehen sie dahin. Was uns sagen will, ist, dass wir brauchen die Leitung Gottes, wir brauchen die Führung Gottes und manchmal schließt Gott Türen und manchmal ist es so, dann öffnet er sie und wenn sie offen ist, sollten wir gehen und handeln und für Gott unterwegs sein. Das nochmal zum dem ersten Teil, sie wurden vom Geist Gottes ausgesandt, sie waren mit Jesus unterwegs, in der Macht, in der Vollmacht Gottes unterwegs. Und was passiert jetzt in unserer Begebenheit? Es heißt hier in Vers 6, und als sie die Insel bis Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten. Und hier sehen wir Probleme, die wir haben, wenn wir im Willen Gottes unterwegs sind, kommen oft von außen, aber sie können auch von innen kommen. Das sind diese zwei Arten der Herausforderungen, in denen wir uns ständig bewegen. Und wenn wir für Jesus unterwegs sein wollen, dann müssen wir mit diesen Problemen rechnen. Die gehören einfach dazu. Magst du das? Wer von euch mag Probleme? Hand heben. Keiner? Okay. Aber diesen Teil dessen, dass wenn du mit Jesus leben willst und unterwegs sein willst und dich gebrauchen lassen willst, dann musst du damit rechnen, dass es Probleme geben wird. Ja, und die kommen sehr schnell in dem Fall. Ja. Also von außen haben wir hier den Zauberer, einen Mann namens Bar-Jesus, also Sohn des Jesus, der dem widersteht, dass sie das Wort Gottes verkündigen wollen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was hält dich noch zurück? Also wir haben hier davon gelesen, dass hier ein Mann ist, der Saulus und Barnabas hindern will, dass dieser Mann, dieser Statthalter Sergius Paulus, das Wort Gottes hört. Und da habe ich mich gefragt, was hält mich eigentlich zurück? Was hält dich zurück in der Nachfolge? Wo sind vielleicht Probleme, die aufgetaucht sind in deinem Leben, weil du Jesus nachfolgst und die dich zurückhalten, die dich aufhalten? Das können Menschen sein, es können Dinge sein, es kann alles Mögliche sein. Krankheit. Ja? Was hält dich ab? Ganze Sache mit Jesus zu machen oder den Willen Gottes zu leben, obwohl die Schwierigkeiten da sind. Und wir nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, es macht keinen Sinn, ich gehe nicht weiter. Was hält dich ab in der Nachfolge? Das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe aus diesem Text, weil wir lesen hier von einem Mann, der dem widersteht, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Und da sollten wir uns fragen, gibt es Bereiche in meinem Leben, die mich hindern, vorwärts zu gehen, weiterzugehen, mit Jesus unterwegs zu sein? Die Frage kannst nur du persönlich beantworten. Wie geht Paulus damit um? Der jetzt von Saulus ist sein jüdischer Name, Paulus war sein römischer Name, der Kleine. Wie geht er mit der Herausforderung um? Ziemlich krass, meines Erachtens. Da war nicht viel Spielraum. Der geht ziemlich rigoros da rein, oder? Guck mal, was er sagt in Vers 9. Saulus aber, auch Paulus heißt, vom Heiligen Geist erfüllt, blickt ihn fest an. Und dann sagt er, oh du Sohn des Teufels. Das ist heftig. Kein Blatt vom Mund. Er versucht auch nicht irgendwie einen Mittelweg zu finden. Sondern er sagt, ey Junge, du bist der Sohn des Teufels. Voll von List und Bosheit, du Feind der Gerechtigkeit. Wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Bah. Was uns sagen will, ist, dass diese Probleme oder die Herausforderungen, die du in deinem Leben hast, mit denen kannst du nicht spielen, mit denen kannst du nicht sanft umgehen, sondern die müssen rigoros raus. Da müssen Entscheidungen gefällt werden. In dem Fall ganz klar, boah, volle Breitseite. Und er untermalt das dann noch, dass er sagt, du wirst eine Zeit lang blind sein. Ja? Also was nochmal das bestätigt, was er gerade im Vorfeld gesagt hatte über diesen Mann. Also er macht kein Deal oder irgendwie, Mensch, lass uns wenigstens für 2 Wochen mal hier unsere Arbeit machen und dann kannst du dein Ding drehen. Er sagt ihm ganz klar, wo es lang geht. Und es passiert auch so. Ja? Was dazu führt, wie wir sehen, dass wenn Probleme gelöst werden, was entsteht dann? Segen. Segen. Denn wir lesen dann weiter, als dieser Statthalter das sah, Vers 11, 12, wurde er gläubig. Als das Problem gelöst wurde, entstand Segen. Menschen bekehren sich, finden Rettung. Und auch du in deinem persönlichen Leben findest Rettung, wenn du deine Probleme angehst mit Jesus und nicht versuchst, irgendwie einen Deal zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist etwas Rigoroses. Ich habe oft Diskussionen mit Menschen, die jetzt noch nicht im Glauben sind. Wie kann Gott so hart sein? Er ist doch ein Gott der Liebe. Warum richtet er? Warum ist er, manchmal löscht er Völker aus im Alten Testament? Mann, ich habe einen gerade, mit dem ich mich so oft getroffen habe die Woche, ja, der mir ständig Verse raussucht, die sind so knallhart. Da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, was. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott weiß, was er tut. Auch wenn ich es nicht verstehe. Der haut mir Verse raus, die habe ich alle schon gelesen, aber ich sage, ich kann es dir nicht erklären. Ja? Aber beiß dich daran nicht fest, weil du siehst immer nur einen Teil von dem Ganzen. Gott sieht alles. Ja, und er ist immer gerecht, heilig, er ist auch immer liebevoll im Gericht. Das ist für ihn schwierig zu verstehen. Er kann das nicht differenzieren. Und das ist manchmal für uns ja auch schwer, ja, das zu erklären. Und wir bleiben da irgendwo im Vertrauen, dass Gott alles so macht, wie er es für richtig hält und er gut ist, ein guter Gott ist. Das Zweite, und damit sind wir jetzt schon auf der Zielgeraden, ich habe es gleich geschafft, das Problem von innen, das ist noch nicht so ganz erkennbar. In Vers 13 heißt es dann, und Paulus, seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab nach Perge, das haben wir vorhin gesehen, also wieder aus Festlands. Johannes trennte sich doch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Das klingt erstmal gar nicht so dramatisch, oder? Für euch, für mich auch nicht. Aber dieser Johannes Markus wird noch zu einem großen Diskussionspunkt im Leben von Barnabas und Saulus. Und aufgrund dieser Erfahrung, die er hier macht, oder dass er sich zurückzieht von der Truppe, die Truppe verlässt, ist Paulus in Streit geraten mit Barnabas und sie trennen sich und gehen für viele Jahre getrennte Wege. Das will ich jetzt nicht alles erzählen. Was ich aber sagen möchte, ist, dass auch Probleme von innen kommen können. In der eigenen Truppe Konflikte entstehen können. Das Schöne ist, und damit komme ich jetzt auf die Zielgerade. Wer war denn Johannes Markus? Hier, wir wissen nicht den Grund, warum er die Truppe verlassen hat. Vielleicht war es ihm zu viel, vielleicht war es ihm zu anstrengend, vielleicht hat er körperliche Probleme gehabt, er ist zurück nach Jerusalem gegangen, hat die Truppe verlassen. Und das hat Paulus persönlich genommen. Er war ein Verwandter von Barnabas. Also, und Barnabas hat ja ein Herz für Kaputte. Ja, der hat gesagt, auch wenn er ein Versager ist, ich stehe zu ihm. Paulus war da eher, boom. Ja, nee, mit dem kann ich nicht mehr arbeiten. Wer war denn Johannes Markus? Wisst ihr, was er geschrieben hat? Das Markus-Evangelium. Ein Versager, einer, der die Truppe verlässt, der nicht mitgeht, der zum Streitpunkt wird innerhalb der Gemeinde oder zwischen 2 Brüdern. Der schreibt später das Markus-Evangelium. Ist doch krass, oder? Ja. Er hatte ein gutes Zeugnis, war auch voll des Geistes, alles, aber was will uns der Text sagen? Er will uns sagen, er will uns Hoffnung machen, weil wir, alle, die wir hier sitzen, sind keine Barnabasse. Alle, die wir hier sitzen, sind kein Paulus oder Saulus. Wir sind eher so, ja, Otto-Normalverbraucher. Okay, es gibt Ausnahmen, sagen wir mal so. Aber ich fühle mich eher als Otto-Normalverbraucher. Ich fühle mich eher, dass ich oft auf der Versagerlinie unterwegs bin. Ich weiß so viel und lebe so wenig. Kann das euch auch so gehen? Und was dieser Text oder dieser Mann mir Mut macht, ist, dass Gott mit Versagern arbeitet. Ihr kennt ja meinen Wahlspruch, Gott arbeitet mit Versagern, weil er sowieso keinen anderen findet. Aber es gibt Ausnahmen, ne? Das muss ich jetzt differenzieren. Aber grundsätzlich arbeitet Gott mit Versagern, wie du und ich. Und er kann aus deinem Leben etwas Wunderbares machen und dich gebrauchen, wo immer dich auch hinstellt. Ich ende meine Predigt. Was nehmen wir heute mit aus der Botschaft? Da nehme ich immer André als Beispiel. Da sagt er immer, ey, jetzt haben wir so viel gehört. Was soll ich damit machen? Hat er recht? Deswegen sage ich jetzt, okay, was nehmen wir heute mit aus dieser Botschaft? Das Erste, was wir mitnehmen können, und das ist sehr individuell, für jeden speziell, im Segen Gottes unterwegs zu sein, heißt nicht, keine Schwierigkeiten zu haben. Glaube nicht, dass wenn du alles richtig machst, du keine Probleme mehr hast. Das geht gar nicht. Das machen wir auch nicht. Aber manchmal haben wir so das Gefühl, ah, ich bin jetzt so gut mit Jesus verknüpft und das läuft alles und ah, das läuft jetzt wie geschmiert. Ah, ah. Du kannst dir sicher sein, da ist das nächste Problem gleich um die Ecke. Ja? Also im Segen Gottes unterwegs zu sein, heißt nicht, keine Schwierigkeiten zu haben, sondern die Kraft Gottes brauchen wir jeden Tag. Ob es dir gut geht oder schlecht geht, jeden Tag. Wo der Segen Gottes ist, da ist auch der Feind. Damit musst du immer rechnen. Das ist das eine, was wir mitnehmen können. Das zweite ist, was hindert dich, Jesus nachzufolgen? Ganz. Was hält dich noch zurück? Wo gibt es Bereiche in unserem Leben, die wir nicht bereit sind, klare Sache zu machen, so Tacheles zu reden und zu sagen, jetzt will ich das aber wirklich auch vor Gott bringen und ablegen bei ihm und ja, mit seiner Hilfe da den Sieg in dem Sieg leben. Was hindert dich, Jesus nachzufolgen? Oder ist er das, du, oder vielleicht ist es so, dass du heute Morgen hier bist und entmutigt bist, traurig bist, aufgeben möchtest? Dann ruft dir Gott zu, steh wieder auf. Und wenn du 7-mal hinfällst, was sollen wir tun? 7-mal aufstehen. Ja, dann ruft Gott dir heute zu, steh wieder auf. Fasse Mut. Denn Gott arbeitet mit Versagern. Lass uns noch beten. Ja, Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist so reich und so gewaltig, dass wir oft nur an der Oberfläche kratzen können. Und wir wollen dich bitten heute Morgen, danke, dass nicht das von meinen Worten abhängt, was ich weitergeben kann, sondern dass du derjenige bist, der redet. Und du redest viel tiefer und viel größer und viel, ja, mit viel besserer Art und Weise, wie ich es tun könnte. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du in mein Herz, in unser Herz hineinschaust, redest, diese Worte, die wir heute bewegt haben, verinnerlichst, aber auch, dass wir verändert werden. Dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir immer wieder die Sehnsucht auch haben, dir ähnlicher zu werden. Schenke du dazu Gnade, Herr, wir brauchen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.